Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir leben in der Ära der künstlichen Intelligenz. Das hat uns die Gesellschaft für deutsche Sprache gerade noch mal klar gemacht und KI-Ära zum Wort des Jahres gewählt. Mehr als zwei Drittel der Deutschen nutzen wenigstens gelegentlich generative KI und die allermeisten von ihnen nehmen dann ChatGPT aus den USA. Wie tiefgreifend der Umgang mit KI unser Denken verändert und unser Wissen, das beschreibt der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski in seinem neuen Buch über die KI. Sprachmaschinen. Und mit ihm rede ich gleich hier in der Lesart. Wenn wir immer öfter und ausgedehnter künstliche Intelligenzen für uns denken lassen, dann könnten wir selbst das Denken verlernen. Über diese Gefahr denkt der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski nach in seinem neuen Buch über KI-Sprachmaschinen. Er macht das auf sehr anregende und informierende Art, öfter auch sehr unterhaltsam. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen über unseren Umgang mit künstlicher Intelligenz. Herr Simanowski, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Es geht erstmal ziemlich derbe rein in Ihr Buch. Denn da steht gleich auf der ersten Seite der Satz: Sprachmaschinen, ein Scheißhaus voller Sätze. Erklären Sie mal bitte, wie dieser Satz an den Anfang des Buches geraten ist.
Ja, das Schöne bei einer KI ist ja, dass man sie, wenn man ein Buch über sie geschrieben hat, dann gleich fragen kann, was sie davon hält. Aha. Und ich habe halt ChatGPT das Manuskript zu lesen gegeben, um es mir zusammenzufassen. Und danach, und die Zusammenfassung war gar nicht so schlecht, und danach hat es mir angeboten, dass im Stil der Zeit oder des Spiegels in eine Rezension zu überführen. Ich habe dann gesagt, Rolf-Dieter Brinkmann. Der hatte damals gerade seinen 50. Todestag. Und dann hat es mir halt diese Rezension in seinem Stil ausgespuckt. Und so kommt es, dass Rolf-Dieter Brinkmann, der seit 50 Jahren tot ist, zum ersten Rezensenten meines Buches kam, wurde.
Ja. Mit zupackender Sprache, wie dieser Beispielsatz zeigt. Und dieser Einstieg in Ihr Buch mit diesem KI-Text im Stil von Rolf-Dieter Brinkmann, der hat ja auch noch so einen Subtext, fand ich beim Lesen jetzt auch des ganzen Buches. Also diesen Subtext, ich schreibe hier zwar sehr kritisch über die Auswirkungen von KI, aber ich nutze die auch selber, weil ich nicht sage, ihr Bärfinger weg, sondern mich für einen aufgeklärten Umgang mit KI einsetzen will. Habe ich das so richtig rausgelesen?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja kein Technikfeind, ne? Und ich glaube auch nicht, dass man kritisch über Technik schreiben kann, die man selber nicht benutzt. Und es hat ja auch einige Vorteile, die KI zu benutzen. Ich habe das auch beim Schreiben selbst gemacht, mit unterschiedlichem Erfolg. Das beschreibe ich dann auch im Buch, wo sie also hilfreich ist und wo nicht. Und deswegen, die KI muss man selber einsetzen, nicht nur beim eigenen Schreiben, auch überhaupt in der Gesellschaft, würde ich sagen. Sonst wird das nur zum Technik-Bashing und das hatte ich nicht vor.
Jetzt haben Sie sich vorher das Umfeld angesehen. Es gibt ja schon jede Menge KI-Bücher und Sie haben geschaut, was sonst über KI geschrieben wird auf dem Buchmarkt. Was haben Sie denn da so vor allem gefunden?
Naja, das Interessante an der öffentlichen Diskussion ist, dass da erstmal viel spekuliert wurde, wer zuerst seinen Job verliert. Ja? Die Journalisten, die Künstler oder die Programmiererinnen. Und wenn man damit fertig war, dann hat man sich über die Halluzinationen aufgeregt, ne? Wenn wieder mal ein ehrenwerter Familienvater zum Serienkiller seiner Kinder wurde. Oder man ist dann zum Szenario, dass die KI eine Superintelligenz wird und den Menschen auslöscht, gekommen. Ne? Aber jenseits des Jobverlustes und diesseits dieser Apokalypse gibt es natürlich eine ganze Menge an anderen Themen, die unterbelichtet sind. Es gibt da einige Bücher zum Technischen und auch zum Politischen, also geopolitisch, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von der KI der USA etwa. Ja? Aber zu den kulturstiftenden Funktionen der KI, wie die Medienwissenschaftler so schön sagen, zu diesen kulturellen und sozialen Implikationen, da gab es wenig und diese Lücke sollte mein Buch dann füllen.
Und wie? Was haben Sie jetzt vor allem besprechen wollen mit Ihrem Buch?
Also wenn Sie jetzt wollen, dass ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, es gibt ein doppeltes Identitätsproblem und einen vierfachen Souveränitätsverlust, den die KI bedeutet. Ja, also zum einen ist sie ja kein Mensch, ist ja nur eine Maschine, die statistisch operiert und uns trotzdem aber Auskünfte über das Menschsein gibt. Wie kann denn das sein im Zeitalter der Identitätspolitik? Ja? Und zum anderen hat sie eine amerikanische Identität. Es gibt einen Artikel, der heißt, der Geist in der Maschine hat einen amerikanischen Akzent, nämlich weil die Daten zum Großteil von amerikanischen Webseiten kommen und weil die KI auch im Feintuning dann in Amerika eben einer zweiten Erziehung sozusagen unterzogen wird. Und das führt dazu, dass sie doch amerikanische Perspektiven auf die Welt hat und die uns dann vermittelt. Und was die Souveränitätsprobleme betrifft, am meisten diskutiert ist halt das Geopolitische, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von fremder KI. Aber es gibt auch ein epistemisches, also dass bestimmte Wissensformen nicht enthalten sind. Vor allen Dingen eben von Kulturen, die jetzt nicht so einen sprachlichen Fußabdruck in den digitalen Medien haben. Ja, und vor allen Dingen Kulturen des globalen Südens. Und dann gibt es natürlich den kognitiven Souveränitätsverlust. Also wenn ich die Dinge an meinen KI-Diener auslage, dann verherrsche ich nicht mehr über die Dinge. Und der vierte Punkt.
Da würde ich gerne mal einhaken bei diesem kognitiven Souveränitätsverlust, weil da haben Sie ein sehr schönes Bild gefunden, ein sehr plastisches Bild, finde ich, für die Auslagerung des Denkens an die KI. Da schreiben Sie, die KI sei eine Verhinderungsbibliothekarin. Was bedeutet das jetzt?
Ja, es war ja früher so, dass wir in die Bibliothek gegangen sind und dann hat uns die Bibliothekarin den Weg gewiesen zu einem Buch, das wir gesucht haben, und auf dem Weg zu diesem Buch, ja, sind uns viele andere Bücher aufgefallen, die da in der Nähe standen und zu diesem Thema vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal etwas gesagt haben. Und dann haben wir da auch reingeschaut und dann haben wir wahrscheinlich mehr Bücher aus der Bibliothek rausgenommen, als wir eigentlich wollten. Und so wurde unsere Neugier geweckt. Ja. Und wer jetzt denkt, ja, das betrifft mich nicht, war ja schon lange nicht mehr in einer Bibliothek, dem sei gesagt, dass das ja nicht anders ist beim Googlen. Ja, da kriegen wir ja auch verschiedene Links als Vorschläge und dann gehen wir auf die mehr oder weniger auch bis zur zweiten und dritten Seite und dann sehen wir auch, dass es verschiedene Perspektiven auf ein Thema gibt. Jetzt ist das aber anders. Jetzt kommen wir zur Verhinderungsbibliothekarin, die heißt dann ChatGPT oder Claude oder Gemini. Und die fragt, was willst du wissen? Ich habe alle Bücher gelesen, hier ist die Antwort. Und wenn wir nachfragen, kriegen wir noch eine Antwort, aber wir haben keinen Kontakt mehr zu all diesen Büchern. Und so wird dann auch, so verhindert sie dann auch die Entstehung von Neugier, weil wir wissen gar nicht, welche anderen Perspektiven da summiert wurden und eingeschleust wurden in die Antwort der Bibliothekarin. Wir haben mit diesen verschiedenen Quellen nichts mehr zu tun.
Viele Menschen werden aber das, was uns die Verhinderungsbibliothekarin, wie Sie sagen, jetzt an Auskünften gibt, nicht als Verhinderung, sondern als sehr bequeme Erweiterung ansehen.
Ja, sicher, aber das ist ja eben das Gefährliche. Also gerade auch, wenn es um Wissen geht, ist ja der bequeme Weg nie der einfache. Ne? Sonst wären ja Texte, die alles simplifizieren, die besten, die uns den Besten, den Königsweg zum Wissen geben. Und das ist ja bekanntlich nicht der Fall. Also auch hier ohne Schweiß kein Preis. Und wenn ich das den einfachen Weg gehe, dann werde ich mein Denken nicht unbedingt schulen.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dieses Souveränitätsproblem, dass die gängigen KI-Maschinen alle einen amerikanischen Akzent haben, weil sie eben aus den USA kommen und dort wird auch sehr diskutiert, welche kulturellen Werte eigentlich in diese künstlichen Intelligenzen eingeschrieben sind. Die Konservativen in den USA kritisieren die Sprachmaschinen heftig oder haben das getan mit dem Vorwurf, die seien alle woke, also alle linksprogressiv. Sind Sie das denn?
Einigen Studien zufolge rücken die im Feintuning, also in dieser Zweiterziehung dann sehr nach links und werden dann zum Beispiel zu Anwälten der LGBTQ-Community und zwar in einer Art und Weise, die dann den Anhängern vom rechten Lager nicht gefällt. Deswegen gab es auch sehr früh den Vorwurf, dass ChatGPT woke ist. Das hat sich aber inzwischen auch schon geändert. Also jetzt durch die Machtverhältnisse in den USA rücken sie weiter in die Mitte oder werden objektiver, wie sie das selber sagen, weil sie ja auch abhängig sind vom Wohlwollen eben der Trump-Administration. Also da merkt man, dass dann das Technische auch mit dem Politischen verbunden ist.
Gegen diese Abhängigkeit von den US-amerikanischen KIs gibt es ja ein Projekt der EU, eine eigene europäische KI zu entwickeln, die dann auch europäische Werte vermitteln könnte. Halten Sie das für realistisch?
Ich halte es für sehr wichtig und notwendig. Wie realistisch das ist, wird man sehen müssen. Also der Versuch, eine europäische Suchmaschine zu produzieren, der war ja nicht so erfolgreich. Wir hoffen, dass hier die EU erfolgreicher ist, wobei auch dann noch die Frage stehen wird, was sind diese europäischen Werte? Ja, die da dieser Sprachmaschine mitgegeben werden. Und das liegt dann sicherlich auch daran, wer gerade in der EU das Sagen hat. Also wie viel dann Ungarn mitredet bei der Ausrichtung der Antwort der...
Oder Italien,
ja. Oder was weiß ich, was mit Deutschland ist. Also die Antworten dann der KI etwa zu Fragen wie Ehe für alle oder Schwangerschaftsabbruch, das ist ja auch noch nicht geklärt, wie das dann in dieser Open Euro LLM, wie sie heißt, entwickelt werden soll.
Es gibt auch schon, habe ich in Ihrem Buch erfahren, eine arabische KI, die ja das leisten könnte, was viele Vertreter des globalen Südens fordern, nämlich eine dekolonialisierte künstliche Intelligenz. Leistet diese arabische KI dann sowas in diese Richtung?
Also nicht das letzte Mal, als ich Sie gecheckt habe und gefragt habe, was Sie denn machen würde, wenn Sie eine Zeitreise machen könnte. Und dann hat sie in der Tat nur westliche Sternstunden der Menschheit aus dem Westen sozusagen.
Keine arabischen.
Ja. Als gäbe es da keine Sternstunden, keine historischen Höhepunkte. Ja? Also die Französische Revolution war da wichtig. Oder wie Da Vinci seine Bilder malt, ja, das Abendmahl. Solche Sachen, aber eben nicht aus der arabischen Kulturgeschichte. Und da merkt man ganz deutlich, dass hier eben das auch diese Maschine westlich orientiert ist. Es gibt auch eine indische Sprachmaschine. Wenn man die fragt, die gibt also zum Beispiel zur Homosexualität, das ist immer so ein Kriterium.
So eine Testfrage, ja.
Das ist die Testfrage, genau. Dann ist die sehr westlich eingestellt dazu und ruft zur Toleranz auf. Also so, das würden wir alle unterschreiben können, ja. Da ist es dann nur, die gibt dann nur keine Menschenrechtsverletzungen der aktuellen indischen Regierung raus. Dazu muss man dann ChatGPT fragen, das weiß dazu genug. Aber diese indische gibt das nicht raus. Aber im Moralischen ist sie dann doch westlich eingestellt. Und da ergibt sich natürlich dann auch die Frage, ob man das vielleicht auch so will, ne? Oder ob das was anderes vielleicht besser wäre. Also wenn sie konservative Werte vertreten würde. Aber das, dann kommen wir eben in die Frage des Eurozentrismus oder des Ethnozentrismus, also dass der Westen hier seine Werte in die Welt exportiert und inwiefern das halt gut ist oder nicht.
Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass Sie sich mit dem Buch stark machen für einen aufgeklärten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Sie schreiben dann am Ende des Buches auch über Medienkompetenz im Umgang mit KI, die man ja zum Beispiel in Schulen vermitteln könnte und sollte. Haben Sie Ideen dafür, wie man das machen könnte?
Ja, habe ich schon einige. Also ich bin ja selber in der Schule gewesen und habe schon Vorstellungen, wie man das didaktisieren könnte. Also man kann ja Prompts an die KI stellen, also verschiedene Fragen stellen zu Wertefragen etwa und dann vergleichen, was unterschiedlich instruierte KIs, unterschiedlich instruierte Sprachmodelle ausspucken und dann eben diskutieren, warum geben sie unterschiedliche Antworten. Man kann den Prompt leicht ändern und dann sehen, was sich beim Output ändert. Ja. Oder man kann auch die Temperatur ändern, also das ist der Wahrscheinlichkeitskoeffizient. Dann wird die KI, also wenn man die Temperatur erhöht, dann spricht sie so ein bisschen mehr im Fieber. Ne? Also dann werden nicht nur die Worte genommen, die jetzt wirklich zu 95% das nächste Wort in der Statistik sind, sondern auch andere. Damit wird der Text dann ein bisschen kreativer und dann kann man eben auch darüber sprechen, was das bedeutet, wenn man eben auf den Durchschnitt orientiert. Nun, die meisten Sprachmodelle sind ja so eingestellt. Das wäre eine Sache und dann würde man halt im Schulraum über das Denken selber sprechen, statt das Denken an die Sprachmaschine auszulagern.
Ein Vorschlag von Roberto Simanowski für einen aufgeklärten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Den finden Sie auch in seinem Buch Sprachmaschinen, eine Philosophie der künstlichen Intelligenz. Im CH Beck Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, gerne.
Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Vor allem mit diesem Buch ist Selma Lagerlöf international bekannt geworden. 1907 hat sie diesen Roman veröffentlicht, der ja bis heute gelesen und geliebt wird. Und 1914 hat Selma Lagerlöf dann als erste Frau den Literaturnobelpreis bekommen. Neben ihren Roman hat Selma Lagerlöf auch etliche Erzählungen geschrieben. Und mein Kollege Tobias Wenzel, der stellt Ihnen jetzt eine weihnachtliche Auswahl aus ihren Erzählungen vor. Mit dem neuen Hörbuch Weihnachten mit Selma Lagerlöf.
Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß gar nicht, ob ich je wieder so traurig gewesen bin.
Erinnert sich in der Erzählung Die heilige Nacht eine Frau an ihre bis dahin unbeschwerte Kindheit vor 40 Jahren.
Meine Großmutter war gestorben. Bis dahin hatte sie jeden Tag auf dem Ecksofa in ihrem Zimmer gesessen und uns Märchen erzählt.
Und dann erzählt die Enkeltochter die eine Geschichte ihrer Großmutter nach, die sie nie vergessen hat. Eine eigene Version der biblischen Weihnachtsgeschichte. Die heilige Nacht ist eine der 4 Erzählungen im Hörbuch Weihnachten mit Selma Lagerlöf, gelesen von Katharina Thalbach. In Ein Weihnachtsgast klopft an Heiligabend während eines Schneesturms ein Obdachloser, dem Alkohol verfallener Flötenspieler, an die Tür seines ehemaligen Kollegen, eines Geigers. Doch dessen Frau wird den Flötenspieler schnell wieder los, aus Angst, ihr Mann könne seine Sesshaftigkeit aufgeben und wieder mit dem Flötenspieler umherziehen. Doch dann hört sie ihren Mann in seinem Zimmer plötzlich wild Geige spielen und ahnt, dass er trotzdem geht.
Ich ziehe fort, in die Weite, ins Freie. Alltagsmenschen, Haussklaven, sperrt mich doch ein, wenn ihr könnt. Als seine Frau diese Klänge hörte, sagte sie, »Morgen ist er fort, es sei denn, es geschieht ein Wunder. Unsere mangelnde Gastfreundschaft hat genau das herbeigeführt, was wir vermeiden wollten.«
Schuld wird bei Selma Lagerlöf stets bestraft, sei es durch Mitmenschen oder Gott. Es kommt nicht von ungefähr, dass die schwedische Autorin auch aufgrund des edlen Idealismus, so die Jurybegründung, den Literaturnobelpreis erhielt. Heutzutage verstört die unrealistische Vorstellung einer allumfassenden Gerechtigkeit vor allem. Spannender erscheint Lagerlöf dort, wo sie überrascht, etwa in der Erzählung »Der Traumpfannenkuchen«. Da backen zwei kleine Schwestern gemeinsam mit ihrer Großmutter einen Pfannkuchen, in der Hoffnung, er erlaube es ihnen, in die Zukunft zu blicken. Eine Voraussetzung: es darf beim Backen nicht gelacht werden.
Doch kaum zu glauben, nachdem sie so weit gekommen waren, fragte Großmutter, ob sie Fett in die Pfannkuchenpfanne geben müssten. In dem Moment, in dem sie das fragte, warf Maja Lisa den Löffel fort, ließ sich auf einen Stuhl fallen und begann aus vollem Halse zu lachen.
Der Wunderpfannkuchenteig ist zerstört. Katharina Thalbach liest mit ihrer unverwechselbaren Stimme diese natürlich klingende Neuübersetzung angenehm ruhig und empathisch und lässt uns sofort tief eintauchen in die Erzählungen. Auch in »Die Legende von der Christrose«. Darin dringt eine Räuberin mit ihren Kindern in ein Kloster ein, weil sie der Klostergarten des Abts Hans so sehr fasziniert.
So wild und gefährlich diese fremde Frau auch aussah, so beeindruckte ihn doch, dass sie sich gegen drei Mönche zur Wehr gesetzt hatte, nur um den Garten in Ruhe betrachten zu können. Er ging auf sie zu und fragte sanft, ob der Garten ihr gefalle. »Als ich hier reinkam, dachte ich, ich hätte nie einen schöneren gesehen. Jetzt aber merke ich, dass er an einen anderen, den ich kenne, nicht heranreicht.« Abt Hans hatte eine andere Antwort erwartet.
Der Abt wird neugierig und lässt sich von den Kindern der Räuberin in den Wald führen, wo er an Heiligabend für kurze Zeit den Garten Eden sieht. Altertümlich, aber durch den psychologischen Blick der Autorin durchaus immer noch reizvoll. Weihnachten mit Selma Lagerlöf.
So heißt dieses Hörbuch, Geschichten zum Fest, im Untertitel neu übersetzt wurden die Erzählung von Hanna Granz. Die Lesung mit Katharina Thalbach ist im Audioverlag erschienen. Das Hörbuch, das hat eine Länge von einer Stunde, 27 Minuten, also anderthalb Stunden, sagen wir mal rund, kostet als Audio-CD 17 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das ist ein wundervolles Buch über das Trauern. So hat ein Kritiker den neuen Roman von Jenny Valentine beschrieben. Zwei Seiten eines Augenblicks heißt er. Jenny Valentine ist eine britische Autorin. Sie schreibt viel gelesene und auch vielfach übersetzte Bücher für Kinder und für Jugendliche. Zwei Seiten eines Augenblicks wird für Menschen ab 14 empfohlen. Und für uns hat meine Kollegin Lynn Ruschka diesen Roman gelesen. Hallo, sei willkommen.
Hallo.
Lass uns zuerst mal über dieses vielleicht wundervolle reden bei dem Roman. Hast du den denn auch wundervoll gefunden?
Ja, ich habe den wirklich verschlungen. Also ich habe mich auch total zurückversetzt gefühlt in meine Jugend, als ich die Bücher von John Green gelesen habe. Mhm. Der kommt ja aus den USA und hat so Bestseller wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter geschrieben. Und Jenny Valentine ist für mich jetzt einfach das britische Pendant zu ihm. Man kann es einfach nicht anders sagen, es ist wirklich wundervoll geschrieben. Manchmal ist ja Jugendliteratur so ein bisschen abwertend gemeint, also irgendwie so simplere Charaktere, simplere Handlungsstränge. Das ist hier wirklich gar nicht der Fall. Also sie hat einfach Talent und ich glaube, man kann es auch einfach Erwachsenen empfehlen.
Dann lassen Sie uns mal reinschauen in diese Handlungsstränge. Es geht um Jugendliche, die Jenny Valentine da zusammenbringt. Wer ist das? Was sind das für Menschen?
Also im Zentrum stehen Mab und Elk. Ja, also die zwei Namen hatte ich auch noch nie gehört. Es gibt nur merkwürdige Namen in diesem Buch. Das sind zwei Mädchen, die sich mit 11 kennenlernen in einem Labyrinth aus Stroh. Und Mab rettet dann Elk aus diesem Labyrinth. Die hat sich da verlaufen und deswegen werden die sofort beste Freundinnen und sind eigentlich unzertrennlich. Und man verfolgt diese beiden Mädchen eigentlich zwischen 11 und 17, wie sie zu jungen Frauen werden und auch sich aneinander abarbeiten. Also Mab kommt aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, Elk eher aus der Arbeiterschicht und ist dann natürlich verknallt in Mabs großen Bruder. Also solche Verstrickungen werden dann da erzählt.
Und jetzt soll es, habe ich schon im Klappentext gelesen, einen Schicksalsschlag geben, ein Einschnitt, der vieles verändert im Leben von Mab und Elk. Was passiert da?
Genau, also der Roman beginnt eigentlich auch mit diesem Danach, nach diesem Schicksalsschlag. Elk sitzt an einem Grab auf dem Friedhof. Ihre Mutter und ihr kleiner Bruder bepflanzen dieses Grab und Mab sitzt eigentlich nur noch als Schleier, als Geist neben ihr und nur noch Elk kann sie eigentlich hören. Also es gab einen Unfall. Was aber da genau passiert bei diesem Unfall und warum, das macht auch einen Teil der Spannung aus. Also das möchte ich jetzt nicht verraten. Mhm. Aber dieser Moment, dieser Unfall trennt eigentlich das Leben in das davor und danach. Und eigentlich geht es die ganze Zeit um die Frage, wie soll Elk ohne ihre beste Freundin, ohne ihre allerbeste Freundin überhaupt weiterleben?
Das ist dann das Trauern aus diesem Zitat, ein wundervolles Buch über das Trauern. Wie schreibt Jenny Valentine jetzt über das Trauern?
Also die Autorin hat selbst in einem Interview zugegeben eigentlich, dass sie einfach drauf losschreibt und selber gar nicht weiß, wie ihre Bücher enden soll und was mit ihren Figuren passiert. Und das spürt man auch richtig beim Lesen. Also es hat alles so eine Dringlichkeit und so eine Schnelligkeit. Also die Figuren werden wirklich überrumpelt von den Geschehnissen und auch von ihrer eigenen Trauer. Und es ist auch wirklich, also Jenny Valentine schreckt nicht vor Kitsch zurück in dieser Trauererzählung. Also wenn ich habe nach einem guten Zitat gesucht, aber eigentlich kann ich nicht so richtig vorlesen, ohne dass man denkt, oh Gott, ist das kitschig. Also zum Beispiel, ich habe mich dafür entschieden, Elk fragt Mab, mache ich das eigentlich auch, ein ganzes Haus mit meinen Gefühlen füllen? Wenn ich das jetzt so sage, dann hört sich das natürlich furchtbar kitschig an, aber ich verspreche, in dem Kontext des Buches funktioniert das wirklich sehr gut und ich habe es jetzt sogar beim zweiten Mal lesen, hat es mich noch mehr mitgenommen, eigentlich, wie sie da die Trauer erzählt.
Aber ist das, wenn du kitschig sagst, nicht dann doch eine Einschränkung? Also ist an dem Punkt das Buch dann doch nicht so rundherum gelungen?
Also mit diesem Kitsch, da gehe ich total mit. Das hat mich total abgeholt. Eher sogar nochmal andersrum. Das Buch hat ja nur 190 Seiten. Und ich hätte eigentlich gerne noch mehr Zeit mit den Figuren verbracht. Also ich habe das Gefühl, Jenny Valentine hat durch dieses Drauf-Los-Schreiben auch so zwar mit sehr feinem und talentierten Bleistift ihre Figuren skizziert, aber man hätte eigentlich noch mehr Zeit mit denen verbringen können. Und eine andere Kritik wäre für mich, dass eben Jenny Valentine wie der John Green diese Schicksalsschläge, also dass etwas so Furchtbares, was man sich gar nicht vorstellen kann, passiert, eigentlich nur nutzt, um eben zwischenmenschliche Beziehungen zu erzählen. Also dieser Unfall wird eigentlich nur als Katalysator genutzt, warum diese Freundschaft zwischen diesen beiden Mädchen so besonders ist. Und damit tue ich mich ein bisschen schwer. Warum muss sowas Furchtbares passieren, damit ich mich da emotional mitgenommen fühle? Also es hat mich emotional mitgenommen, aber ich hätte eben mir gewünscht, dass niemand dafür sterben muss.
Jetzt hast du so oft John Green erwähnt. Die Bücher von ihm, ein bisschen älter sind die ja schon, aber der ist nach wie vor der Goldstandard für das Erzählen von Gefühlen bei Teenagern?
Ich finde schon. Oder ich habe jetzt, jetzt ist es vielleicht für mich Jenny Valentine nach diesem Buch. Aber John Green ist auf jeden Fall ein guter Gradmesser, um da zu sehen, wie werden Jugendliche heute erzählt und eben auch nicht so unterkomplex, finde ich.
Zwei Seiten eines Augenblicks, so heißt dieser Roman von Jenny Valentine, übersetzt von Klaus Fritz, im DTV-Verlag erschienen mit 190 Seiten. 16 Euro ist der Preis, Lesealter empfohlen ab 14 Jahre. Lynn Ruschke hat uns dieses Buch vorgestellt. Ganz herzlichen Dank.
Adventskalender.
Ich heiße Jörg Plath, bin Redakteur für die langen Literaturfeature von Deutschlandfunk Kultur, rezensiere auch für den Sender sowie für Zeitungen und mich hat der Literaturnobelpreis für Laszlo Kaczmarek-Hauy angeregt, den Roman zu verschenken, mit dem der Ungar vor 45 Jahren auf einen Schlag bekannt wurde. Satans Tango heißt er. Den Titel vergisst man so wenig wie das Buch. Es spielt in einem Dorf, das die meisten Bewohner bereits verlassen haben. Wer geblieben ist, der wusste nicht wohin. Oder er ahnt, dass es woanders auch nicht besser ist. Im Dorf regnet es fortwährend, der Putz bröckelt, der Schimmel blüht. Also belauert man die Nachbarn, bestiehlt die Schwester, schläft mit der Frau oder dem Mann von nebenan. Dann trifft Jeremias im Dorf ein und er lügt den Verzweifelten das Blaue vom trüben Himmel herunter. Der falsche Prophet arbeitet für die Polizei und entnimmt den Menschen das Letzte. Satans Tango ist eine ausgesprochen hypnotische Abwärtsspirale in Prosa. Mit diesem Buch will ich meinen Onkel Volker beschenken. Als Rentner liest Volker noch mehr als früher. Und als Schwarzseher, der den Zustand der Welt ja nicht zu Unrecht beklagt, liebt er Dystopien noch mehr als früher. Satans Tango wird ihm daher gefallen. Der Roman ist trostlos und schenkt zugleich Hoffnung. Denn die Dörfler sind ja noch nicht verschlungen vom Schlamm. Und Laszlo Kaszna-Horkai schreibt über die düstere Szenerie auf fesselnde und funkelnde Weise. Passt doch zu Weihnachten.
Mein Kollege Jörg Plath verschenkt den fesselnd trostlosen Roman Satans Tango von Laszlo Krasznahorkai. Der hat gerade am Sonntag seine Nobelpreisrede gehalten zu seiner Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis. Und wir haben hier in der Lesart am Montag mit dem Schriftsteller Clemens Meyer gesprochen über Krasznahorkais Nobelpreisrede. Clemens Meyer ist einer der Fans dieses ungarischen Schriftstellers. Und was Clemens Meyer gesagt hat zur Nobelpreisrede, das können Sie hören in unserer Deutschlandfunk-App. Krasznahorkai ist Satans Tango, der wurde aus dem Ungarischen übersetzt von Hans Giretzky. Es gibt eine Ausgabe als Fischertaschenbuch mit 320 Seiten für 15 Euro.